Zwei Männer verschwinden im Jahr 1974 in Island. Es sind zwei Vermisstenfälle, die zunächst nicht ungewöhnlich erscheinen. Doch ihr Verschwinden ist der Beginn des spektakulärsten Kriminalfalls der isländischen Geschichte. Es gibt keine Leichen, keinen Tatort, keine Motive und keine Zeugen. Dafür umso mehr Tatverdächtige, die alle in die Morde verwickelt sein sollen. Doch sind sie wirklich schuldig? Haben sie wirklich zwei Morde begangen, an die sich keiner erinnern kann? Ist das alles real oder doch nur ein schlechter Traum? In der Samstagnacht auf den 26. Januar 1974 feiert der 18-jährige Gelegenheitsarbeiter Gudmundur Einarsson in einem Club in der Hafenstadt Hafnarfjörður südlich von Reykjavik. Es ist eiskalt und ein Sturm vom Atlantik zieht auf, als er sich in den frühen Morgenstunden auf den Nachhauseweg macht. Er will die 10 Kilometer zu Fuß laufen, entlang der Straße vorbei an den Lavafeldern, die sich durch die karge Landschaft erstrecken. Ein Autofahrer sieht ihn in dieser Nacht, wie er versucht, mit einem anderen Mann zu trampen. Kurze Zeit später sieht ihn ein anderer Autofahrer. Jetzt ist der 18-Jährige allein und fällt torkelnd fast vor sein Auto. Doch er hält nicht an und sieht nur, wie Gudmundur in den Schnee fällt. Zwei Tage später haben Gudmundurs Freunde immer noch nichts von ihm gehört. Sie machen sich langsam Sorgen und melden sein Verschwinden schließlich einen Tag später bei der Polizei. Ein Suchtrupp von 200 Menschen durchstreift die Lavafelder. Sie suchen bis zum Einbruch der Dunkelheit, mehrere Tage durch. Doch sie können Gudmundur nicht finden. Die dicke Eisschicht, das unebene Gelände der Lavalandschaft und die Kälte erschweren ihre Suche. Doch es geht niemand von einem Verbrechen aus. Zu dieser Zeit ist es nicht ungewöhnlich, dass Menschen in Island verschwinden. Viele unterschätzen die Lavafelder. Es ist ein Labyrinth aus Gletscherspalten und Rissen, die zum Teil 30 Meter in die Tiefe gehen. Hinzu kommt, dass sich das Wetter innerhalb von Minuten ändern kann. In einem Moment ist es noch wolkenlos und im nächsten weht ein Schneesturm über die karge Landschaft. Ein angetrunkener Jugendlicher wie Gudmundur kann diese Gefahren schnell unterschätzen. So wie Dutzende Menschen schon vor ihm, die in den Lavafeldern verschwunden sind. Gudmundurs Vermisstenfall landet in den Akten. Er wäre womöglich in Vergessenheit geraten, wenn nicht 10 Monate später ein weiterer Mann spurlos verschwindet. Sjefnir Einarsson ist 32 Jahre alt, hat 2 Kinder und arbeitet als Bauarbeiter. Er trägt zwar denselben Nachnamen wie Gudmundur, das ist allerdings nur ein Zufall. In Island gibt es keine Nachnamen. Kinder bekommen als Familiennamen den Vornamen des Vaters mit der Silbe Son. Für Sohn oder Dottir für Tochter. In Island spricht man sich außerdem nur mit dem Vornamen an. Sjefnir erhält am Abend des 19. November 1974 einen Anruf. Wer der Anrufer ist und was am Telefon besprochen wurde, ist bis heute unklar. Er fährt nach dem Telefonat zu einem Hafencafé nach Keflavik, eine kleine Stadt südlich von Reykjavik. Er lässt seinen Wagen mit gestecktem Zündschlüssel stehen. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Die Polizei sucht nach ihm. Doch alles, was sie finden können, ist sein Wagen, der in der Nähe des Hafens steht. In seinem Leben gibt es keine Anhaltspunkte auf ein Verbrechen. Er hat keine Freunde und führt ein ruhiges Leben. Sie durchleuchten seine Finanzen und seine Ehe. Es gibt Gerüchte, dass Sjefnir in Alkoholschmuggel verwickelt ist. Doch Beweise gibt es dafür nicht. Es wird die gesamte Gegend nach dem 32-Jährigen abgesucht. Doch er wird weder tot noch lebendig gefunden. Der einzige Anhaltspunkt ist der mysteriöse Anruf. Irgendjemand scheint Sjefnir in das Café bestellt zu haben. Doch wer? Zeugen bestätigen, dass ein Mann zur selben Zeit einen Anruf aus dem Café getätigt hatte, zu der Sjefnir zu Hause angerufen wurde. Zahlreiche Menschen werden befragt. Auch die isländische Presse sucht denjenigen, der den Mann kurz vor seinem Verschwinden anrief. Und es wird sogar eine Tonfigur des unbekannten Anrufers auf Grundlage der Zeugenaussagen angefertigt. Doch alle Versuche, ihn zu finden, bleiben erfolglos. Im Gegensatz zu Gudmunders Verschwinden 10 Monate zuvor wirkt der Fall von Jefiner wie ein Verbrechen und nicht wie ein Unfall. Monate vergehen, in denen es keinen Anhaltspunkt gibt und Jefiner weder tot noch lebendig gefunden wird. Die Polizei scheint zu verzweifeln. Es kommen Gerüchte und Theorien auf, doch niemand kann sich erklären, wie sich der 32-Jährige einfach in Luft auflösen konnte. Ein Gerücht hält sich lange in den Dörfern Südislands. Ein polnischer Kleinkrimineller soll mehr über das Verschwinden von Jefiner wissen. Der Gemeinte ist der 20-jährige Sewa Sisielski. Er ist für die Polizei kein Unbekannter. Er wurde einmal erwischt, wie er aus Dänemark mit Cannabis anreisen wollte. Auch Sewas Freunde sind schon öfter mit der Polizei in Konflikt geraten, meist wegen Körperverletzung, Diebstahl und Drogendelikten. Seine Clique gehört zur Hippie-Bewegung, die mit den konservativen Ansichten brechen. Sie tragen lange Haare, experimentieren mit Drogen und rebellieren. Im Dezember 1975 werden Sewa und seine 20-jährige Freundin Erla Bolla-Dottir wegen Betrugs festgenommen. Sie haben bei Erlas Arbeit mehr als 1 Million Kronen veruntreut. Nur 11 Wochen vor der Festnahme sind Sewa und Erla Eltern geworden. Besonders Erla will zu dieser Zeit mit dem Lebensstil von Sewa und seinen Freunden brechen, um für ihre Tochter eine gute Mutter zu sein. Doch die Festnahme von ihr und ihrem Freund kommt ihr zuvor. 6 Tage hält die Polizei Erla in Isolationshaft. Sie hat ständige Angst, was mit ihrer kleinen Tochter ist. Danach wird sie schließlich zum Betrug befragt. Sie gesteht und die Sache scheint geklärt zu sein. Sie freut sich sogar, dass die Polizei ihr zuvorgekommen ist und sie nun endlich ein neues Leben beginnen kann, ohne ständig Angst zu haben, von ihrer kriminellen Vergangenheit eingeholt zu werden. Doch Erla ahnt nicht, dass ihr neues Leben ein Martyrium wird. Als das Verhör bereits beendet ist, zeigt ihr einer der Polizisten ein Bild eines jungen Mannes und fragt sie, ob sie ihn kenne. Es ist Gudmundur Einarsson, den Erla wirklich schon einmal vor Jahren bei einer Party sah. Sie sagt der Polizei aber auch, dass sie seitdem Gudmundur nie wieder gesehen hat. Erneut wird Erla über Stunden befragt, bis das Gespräch schließlich auf den Tag von Gudmundurs Verschwinden kommt. Erla hat an diese Nacht nur noch wenig Erinnerungen. Sie weiß, dass ein extremer Sturm wehte und sie einen Albtraum hatte. Sie träumte, dass Männer vor ihrem Fenster standen, die flüsterten. Doch die Polizei kommt zu einer verheerenden Annahme. Erla hatte keinen Traum. Sie war Zeugin von Gudmunders Mord. Sie hätte eine traumatische Situation erlebt und in einer Abwehrreaktion ihrer Psyche das Geschehene als Traum gespeichert. Sie wird erneut in Isolationshaft gebracht und die Polizei macht ihr deutlich, dass sie eine Aussage von Erla wollen. Wir werden dir schon helfen, dich zu erinnern. Du kommst nicht raus, bis du uns erzählt hast, was mit Gudmundur Einarsson passiert ist. Ohne dass es Beweise gegen Erla oder ihren Freund gibt, ist die Polizei überzeugt von ihrer Theorie. Erla ist Zeugin eines Verbrechens. Ein Mord, den höchstwahrscheinlich Sewa begangen hat. Über Tage hinweg wird Erla immer wieder ohne Anwalt befragt. Den Rest der Zeit muss sie allein in ihrer Zelle verbringen, ohne zu wissen, wie es ihrer Tochter geht. Immer mehr verschwimmt für sie Realität und Fiktion, bis sie sich schließlich wirklich fragt, ob es ein Albtraum war oder ob sie doch etwas Schreckliches erlebt hatte. Nach einer 10-stündigen Vernehmung ohne Pause bricht Erla schließlich zusammen. Sie sagt aus, dass sie Sewa mit 2 Freunden eine Leiche in einem Bettlaken gehüllt tragen sah. Die Polizei kann keine Beweise im Haus der beiden finden, die ihre Erklärung stützen. Und Erla ist sich sicher, dass die Polizei ihre Aussage schnell als Lüge erkennen wird. Sie sagt bis heute, dass sie nur aus dem Gefängnis und zu ihrer Tochter wollte und der Polizei deshalb eine Falschaussage auftischte. Doch danach passiert etwas Unerklärliches. Ihr Freund Sewa gesteht die Tat, obwohl sie laut Erla eine Lüge war. Sewa sagt aus, dass Gudmundur und seine besten Freunde Christian Widarsson und Tryggvi Leifsson in seinem Haus waren. Es kam zum Streit und die 3 ermordeten Gudmundur. Danach riefen sie ihren Freund Albert Kraftertsson an, der die Leiche mit dem Auto zu den Lavafeldern transportiert und dort in einem Spalt versenkte. Die drei weiteren Tatverdächtigen werden nun ebenfalls wegen des Mordes an Gudmundur festgenommen. Christian und Tryggvi sind bereits mehrfach vorbestraft. Nur Albert ist bislang nur einmal mit der Polizei in Konflikt geraten, wegen Cannabisbesitz. Mehrere Wochen müssen sich die vier unzähligen Verhören stellen. Schlussendlich gestehen sie alle, dass sie am Mord von Gudmundur beteiligt waren. Der Traum, den Erla hatte, sollte also wirklich Realität sein? Hatte ihre Psyche sie wirklich so getäuscht, dass sie die schrecklichen Ereignisse als Traum gespeichert hat? Doch die Polizei vermutet noch mehr. Sind die Tatverdächtigen auch für das Verschwinden von Jeffiner verantwortlich? Schließlich gab es schon vor Savers Verhaftung die Gerüchte, dass er mehr über den Mord weiß. Erneut wird Erla deshalb befragt. Sie hatte schließlich schon einmal ihre Freunde verraten. Erla, die mittlerweile nicht mehr weiß, was sie glauben soll und was nicht, verweigert eine Aussage. Die Polizei zieht daraus allerdings nur ihre eigenen Schlüsse. Sie sind auch für das Verschwinden von Jeffiner verantwortlich. Mittlerweile sind es nun 5 junge Erwachsene, die in Isolationshaft sitzen, die sich Tage, Wochen und schließlich Monate immer wieder den Verhören stellen müssen. Die Polizei macht ihnen dabei jedes Mal klar, dass sie die Verdächtigen so lange in Isolationshaft lassen können, bis sie das gewünschte Ergebnis haben. Und das Ergebnis scheint von Seiten der Polizei schon lange festzustehen. Sie sind schuldig, obwohl es keine Beweise oder Zeugen dafür gibt und auch die Leichen der beiden Männer nicht gefunden werden. Im August 1976 zieht die isländische Polizei sogar den deutschen BKA-Fahnder Karl Schütz zu ihren Ermittlungen hinzu, der in den Medien als Supercop bezeichnet wird und die Untersuchung zur Baader-Meinhof-Gruppe leitete. Schütz eilt seinen Ruf voraus. Er kann jeden zu einem Geständnis bringen. Er gründet für den Fall eine Taskforce mit 10 isländischen Beamten. Dem deutschen Ermittler fällt bei einigen Vernehmungen von Saver und Christian auf, dass sie immer wieder einen Mann erwähnen, den sie den Ausländer nennen. Als Schütz und sein Team herausfinden, wer der Mann ist, sind sie sich sicher, dass auch er an den Taten beteiligt sein soll. Es ist Gudjon Skafidichon. Er ist 32, gebildet, kommt aus einem guten Elternhaus und ist der ehemalige Lehrer von Saver. Er hat dunklere Haare und einen dunkleren Ton als die meisten Isländer, weshalb er den Spitznamen der Ausländer trägt. Auch wenn er Lehrer war, ist er den kriminellen Machenschaften seines ehemaligen Schülers nicht abgeneigt. Er ließ Saver in der Vergangenheit sogar schon einmal sein Auto zum Drogenschmuggeln. Genau dadurch kommt die Polizei zu der Annahme, dass Gudjon ebenfalls am Mord von Jeffiner beteiligt gewesen wäre. Möglicherweise hatte er Saver wieder sein Auto geliehen. Gudjon will mit der Polizei kooperieren, aber er kann sich nicht mehr daran erinnern, was er am Abend von Jeffiners Verschwinden gemacht hatte. Doch für die Polizei reicht das aus. Auch Gudjon kommt in Untersuchungshaft. Die mittlerweile 6 Tatverdächtigen geben immer wieder unterschiedliche Aussagen zu Jeffiners Tod ab. Mal streiten sie sämtliche Schuld ab, mal gestehen sie und verstricken sich immer wieder in widersprüchlichen Tatabläufen. Gudjon ist im Dezember 1976 der Einzige, der noch an seine Unschuld glaubt. Er ist nervlich am Ende, kann nicht mehr klar denken und leidet unter Schlafmangel. Der Gefängnisarzt verschreibt ihm Psychopharmaka. Danach gesteht auch Gudjon den Mord. Er sagt zu seinem Geständnis in einem späteren Interview: Ich wurde gefragt, warst du an dem Abend in Keflavik? Und ich habe ja gesagt. Das war mein Geständnis. Mehr als 60 Mal fährt die Polizei mit den Tatverdächtigen raus zu den Lavafeldern und den Hafen, an dem Jeffiner verschwand. Es wurde sogar der Tatort mit Polizisten nachgestellt, die den toten Jeffiner spielen, und die 6 Verdächtigen mussten zeigen, wie sie ihn umgebracht hätten. Die Polizei ist sich sicher zu wissen, was am Abend, als Jeffiner verschwand, geschah. In den Akten heißt es, er hat diese Leute getroffen und ihnen alles Mögliche erzählt. Auch, dass er Alkohol hat, den er ihnen verkaufen kann. Sie wurden sauer, als sie merkten, dass er sie an der Nase herumführte. Sie haben nicht geplant, ihn umzubringen, aber genau das ist passiert. Danach hätten sie Jeffiners Leiche nach Reykjavik gebracht, bei Christians Großmutter versteckt und ihn später in den Lavafeldern verbrannt, wo sie auch schon Gudmundurs Leiche entsorgt hätten. Die Presse ist euphorisch darüber, als die Polizei endlich die 6 Tatverdächtigen für die 2 Morde präsentiert, obwohl es weder die Leichen noch Beweise gibt. Doch selbst polizeiintern stößt die Arbeit vom deutschen Ermittler auf Kritik. Viele können nicht nachvollziehen, warum die Polizei anscheinend so einen großen Druck hat, die beiden Vermisstenfälle zu klären. Einer von ihnen ist Gisli Gudjonsson. Gisli arbeitet 1976 als junger Kriminalist bei der Polizei in Reykjavik. Mittlerweile ist er Professor für forensische Psychologie und international renommierter Experte für Verhöre und Geständnisse. Bereits 1976 sind ihm die Geständnisse und die Art und Weise, wie diese zustande gekommen sind, suspekt. Alle 6 Beschuldigten sitzen seit ihrer Festnahme in Isolationshaft. Trygvi insgesamt 655 Tage. Er hält damit einen traurigen Rekord. Es ist die längste Isolationshaft, die jemals ein Mensch außerhalb von Guantanamo durchstehen musste. Nur 3 Mal dürfen sie bei den mehr als 100 Vernehmungen einen Anwalt dabei haben. Die Polizeibeamten und Gefängniswärter sind ihre einzigen sozialen Kontakte. Erst Jahrzehnte später kommen die unmenschlichen Verhörmethoden und die Folter ans Licht, mit der die Polizei und die Gefängniswärter die 6 zum Reden bringen wollten. Immer wieder klopfen sie nachts an die Zellen der Verdächtigen oder lassen rund um die Uhr das Licht an, damit sie nicht schlafen können und mürbe gemacht werden. Systematisch nutzen sie die soziale Isolation der Beschuldigten aus. Sie werden gezwungen, zahlreiche Beruhigungsmittel einzunehmen. Und Saver wird sogar immer wieder mit dem Kopf ins Wasser gehalten, damit er die Morde gesteht. Bereits 1976 versucht Gisli, hinter das Geheimnis der verwirrenden Aussagen und Geständnisse zu kommen. Er will einen Lügendetektortest machen. Gisli arbeitet zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei der Polizei, sondern als forensischer Psychologe und will mit den Tests forschen, inwieweit folterähnliche Verhörmethoden zu Falschaussagen führen können. Einer ist darüber allerdings nicht erfreut. Der deutsche Ermittler Karl Schütz, der Gislis Auswertung beschlagnahmt. Er und seine Kollegen lassen sich nicht davon abbringen, dass die 6 verantwortlich sind für die Morde an Gudmundur und Schiffiner. Auch das Gericht ist davon überzeugt, das Verschwinden der beiden Männer, das mittlerweile international Schlagzeilen gemacht hat, aufgeklärt zu haben. Obwohl alle 6 ihre Geständnisse im Vorfeld widerrufen und während der Prozesse ihre Unschuld beteuern, werden sie verurteilt. Das erste Urteil wegen des Mordes an Gudmundur wird im Dezember 1976 gesprochen. Im März 1977 werden die Beschuldigten wegen des Mordes an Schiffiner verurteilt. Saver bekommt wegen 2-fachen Mordes 17 Jahre Haft, Christian 16 Jahre, Trygvi 13 Jahre Haft und Gudjon wird wegen des Mordes an Schiffiner zu 10 Jahren verurteilt. Lediglich Albert und Erla sollen nicht direkt an den Morden beteiligt gewesen sein. Albert wird zu 1 Jahr Haft wegen Vertuschung des Mordes an Gudmundur verurteilt. Erla bekommt eine 3-jährige Haftstrafe wegen Meineids. Der Justizminister Islands erklärt in einer Pressekonferenz, dass der Albtraum der Nation endlich vorüber sei. Doch ist es das wirklich? Für alle 6 Inhaftierten beginnt er erst. Sie wissen nicht mehr, was wahr und was Fiktion ist. Ununterbrochen kreisen ihre Gedanken darum, ob sie wirklich einen Mord begangen haben, an den sie sich alle 6 nicht erinnern können. Der ehemalige Lehrer Gudjon beginnt Tagebuch zu schreiben über seinen inneren Zwiespalt und seine Verzweiflung darüber, ob er wirklich schuldig oder unschuldig ist. Seine Tagebuchaufzeichnungen gelten heute bei Kriminalpsychologen als bedeutendste Zeugnisse für Erinnerungsverfälschung und das Memory Distrust Syndrome. Dieses beschreibt das Misstrauen ins eigene Gedächtnis. Es tritt vor allem bei Geständnissen von Verdächtigen auf, die durch Methoden wie etwa Einzelhaft und Schlafentzug in einen psychischen Ausnahmezustand geraten, indem sie ihrer eigenen Erinnerung nicht mehr trauen und anfangen, der Polizei mehr zu glauben als sich selbst. Das Memory Distrust Syndrom ist ein relativ neues Konzept in der forensischen Psychologie und einer der ersten, der dazu geforscht hat, ist Gisli Gudjonsson, der schon während der Verhöre Zweifel an den Geständnissen hatte. Er ist anhand des aktuellen Forschungsstandes sicher, dass die Beschuldigten an dieser Erinnerungsverfälschung leiden. Auslöser ist der Traum, von dem Erla in einer der ersten Vernehmungen berichtete. Die Polizei pflanzte zuerst ihr, dann auch den anderen fünf den Gedanken ein, dass es nicht nur ein Traum war, sondern Realität. Soziale Isolation und psychische Belastung führen dazu, dass man in einen Strudel gerät, in dem man selbst irgendwann an seinen eigenen Erinnerungen zweifelt. Hinzu kommt außerdem, dass die Verdächtigen gezwungen wurden, die Tat nachzustellen. Dadurch manifestiert sich in ihren Köpfen immer mehr der Gedanke, dass sie die Taten doch begangen haben könnten. Dass der spektakulärste isländische Fall der womöglich größte Justizskandal Europas ist, gerät erst nach den Entlassungen der sechs Verurteilten in den Fokus der Öffentlichkeit. Doch trotz Entlassung beginnt für sie kein neues Leben. Sie sind gebrandmarkt für ihr Leben. Jeder in Island kennt sie und die Taten, die sie angeblich begangen haben sollten. Selva gilt während seiner Zeit im Gefängnis als der berüchtigste Mann des Landes. Als er 1984 aus der Haft entlassen wird, wandelt sich sein Ansehen allerdings langsam. Er versucht für die Gerechtigkeit zu kämpfen und sensibilisiert die Öffentlichkeit dafür, dass er und die anderen die Taten nicht begangen haben. Immer mehr Menschen unterstützen Selva dabei. Er legt mehrfach Berufung ein, doch der oberste Gerichtshof lehnt jeder ab. Das Urteil bleibt weiterhin bestehen. Alles, wofür er immer gekämpft hat, hat Selva nun verloren. Er kapituliert, zieht nach Dänemark, wo er als alkoholkranker Obdachloser 2011 tödlich verunglückt. Doch sein Tod verändert etwas. Immer mehr Menschen setzen sich für Selvas Ziel ein. Die Gerechtigkeit. Es kommen die Tagebücher des ebenfalls verstorbenen Trygvi ans Licht, die er im Gefängnis schrieb. Der Titel der Bücher lautet Tagebuch eines Unschuldigen, der einer sehr ernsten Sache in einem sehr ernsten Fall beschuldigt wird. Darin beschreibt er die Folter während der Vernehmung, die Beruhigungsmittel, die er nehmen muss, und schließlich sein Geständnis, das er nur abgegeben hat, damit das Martyrium endlich ein Ende hat. Die Presse stürzt sich auf die Tagebücher und nach Gisli Gudjonsson gibt zahlreiche Interviews mit seiner Vermutung, dass die Beschuldigten am Memory Distrust-Syndrom litten. Im Oktober 2011 lässt der isländische Innenminister eine Untersuchungskommission den Fall untersuchen. Ihr Urteil ist vernichtend. Die Geständnisse sind unzuverlässig. Auf deren Grundlage hätte es niemals zu einer Verurteilung kommen dürfen. Der Fall wird vom obersten Gerichtshof neu aufgerollt. Im September 2018 werden die Schuldsprüche gegen Christian, Albert und Gudjon aufgehoben. Auch Selva und Trygvi werden posthum freigesprochen. Lediglich Erlas Urteil wegen Meineids bleibt bestehen. 2020 gibt die isländische Premierministerin bekannt, dass die fünf Freigesprochenen und ihre Familien eine Entschädigung von 850 Millionen isländische Kronen bekommen. Außerdem werden neue Ermittlungen eingeleitet, denn neue Zeugen haben sich gemeldet, die Gudmundur und Jeffiner kurz vor ihrem Verschwinden sahen. Mehr als 40 Jahre später steht fest, dass Islands größter Kriminalfall, den jeder im Land kennt, ein riesiger Justizskandal ist. Sechs Menschen saßen unschuldig im Gefängnis, die bis heute unter den Folgen leiden, immer noch Angst haben, dass ihre Erinnerungen sie trügen und sich nicht erklären können, wie es so weit kommen konnte. Sie saßen für zwei Verbrechen ein, bei dem nicht einmal feststeht, ob es sich beim Verschwinden von Gudmundur und Jeffiner wirklich um Morde handelt. Bis heute fehlt von beiden jede Spur. Auch ihre Leichen sind in den mehr als 40 Jahren nicht aufgetaucht, die möglicherweise Gewissheit bringen könnten. Steckt hinter ihrem Verschwinden wirklich ein Mord? Oder brachten zwei Unfälle in der gefährlichen, kargen isländischen Landschaft sechs unschuldige Menschen ins Gefängnis?